Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Krebs als zweite Chance, der Mutmacher-Podcast. Mein Name ist Kenra Zwiefka und ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass du da bist und dass du dir heute vor allem wieder ganz viel Zeit, ganz viel Raum nimmst. Sollte es im Hintergrund so ein bisschen lauter sein, liegt es einfach daran, dass heute Samstag ist, eigentlich meine familyfreie Zeit. Dementsprechend touren hier auch alle zu Hause rum. Mit Hund und unser Sohn, der schläft aber noch, dem habe ich das auch gesagt, aber leider ist es so, dass er manchmal trotzdem einfach so reinkommt und ich sage immer, that's life, es ist einfach so. Meine Tochter hüpft ja auch noch rum, also von daher, sorry Freunde der Sonne, aber das ist eben das Leben, ja. Und deswegen vielleicht hier nochmal eine kleine Entschuldigung. Warum wir hier heute sitzen, liegt einfach daran, dass ich mir heute wieder einen ganz wundervollen Gast eingeladen habe. Ich habe die liebe Leonie hier sitzen und Leonie und ich versuchen schon, keine Ahnung, wie oft einen Termin zu finden und immer kommt wieder irgendwas dazwischen. Und by the way, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viel Absagen ich derzeit gerade erhalte, weil irgendwie jeder hier krank ist. Wir haben gerade Ende September. Es ist von den Hochtemperaturen auf einmal so minus 10 Grad geworden gefühlt. Und ja, dementsprechend ist es normal, dass auch jeder, der natürlich eine Krebsdiagnose hier hinter sich hat, ganz wichtig, das Erste ist immer die Gesundheit. Deswegen ist es überhaupt gar kein Problem, wenn man einen Termin verschieben muss. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir aber heute den Termin jetzt hier endlich hinten oder stattfinden lassen können und dass auch alles heute funktioniert. Und liebe Leonie, schön, dass du da bist. Heute ein ganz besonderes und wichtiges Thema, wo ich schon länger nicht mehr drüber gesprochen habe. Und zwar bist du 30 Jahre alt, machst gerade deine oder bist gerade da auf dem Weg hin zur Lehrerin, nämlich als Referendarin. Und hattest die Diagnose Hautkrebs Stadium 3a. Das Ganze fing aber schon ein bisschen eher an mit einer Gehirnhautentzündung, wo wir ja heute auch drüber sprechen werden. Und deswegen freue ich mich sehr, dass du uns heute deine Geschichte erzählst. Ja, wie es dir so ergangen ist. Du sagtest, die letzten Jahre waren sehr turbulent und wild. Und ja, das lässt natürlich schon sehr, sehr viel für die Zuhörer sehr, sehr interessant wirken. Und ich freue mich, dass du jetzt hier bist und dass du dir heute die Zeit nimmst. Vielen Dank.
Ja, danke erstmal für die kurze Vorstellung. Ich freue mich auch, hier zu sein, dass ich hier sein darf.
Sehr, sehr gerne. Liebe Leonie, lass uns so ein bisschen in deine Vergangenheit gehen. Die Diagnose ist jetzt ja noch nicht ganz so lange her, aber ich denke, wir fangen dann mit dem Jahr 2018 an, was ist ja auch wahrscheinlich eine ganz wichtige Entwicklung mit sich tragen wird, denke ich mal. Magst du uns ein bisschen mitnehmen, wie war das denn damals, als du die Gehirnhautentzündung hattest? Wie hat das Ganze begonnen?
Genau, das war 2018 und das war wirklich das erste Mal, wo ich so richtig, richtig krank war oder krank wurde. Das Ganze hat begonnen. Ich habe damals noch studiert und neben dem Studium gearbeitet und ich hatte so einen leichten Infekt. Also so ein Grippeinfekt, ähnlich wie jetzt zu der Zeit, ne? Viele sind krank und man arbeitet viel nebenbei, man zieht so ein bisschen die Grippe mit und ab irgendeinem Tag habe ich gemerkt oder meine Mama hat das gemerkt, dass ich mit den Händen angefangen habe, komisch zu greifen. Also ich konnte keine Geldscheine mehr richtig greifen. Und hatte so motorische Aussetzer. Dazu kam, dass ich auch plötzlich Doppelbilder gesehen habe. Also ich konnte wirklich nicht mal mehr gerade gucken, habe alles doppelt gesehen. Und ja. Das waren so kleine Anfänge, sage ich mal, gefolgt von Müdigkeit. Ne? Ich habe wirklich, meine Eltern haben es immer beschrieben, 22 Stunden am Tag von 24 geschlafen. Wow. Es war total schwierig, mich irgendwie wach zu bekommen. Ich war natürlich super oft beim Arzt. Ich habe mich super oft durchchecken lassen, aber es war diese ganz, ganz krasse Grippewelle. Und da muss ich leider sagen, das wurde total runtergespielt. Also es wurde immer auf die Grippe geschoben, da ist die Grippe schuld. Ja, und das hat sich halt dann so böswillig entwickelt, dass ich dann ab irgendeinem Zeitpunkt ins Krankenhaus gekommen bin. Ich konnte gar nichts mehr, ne? Also weder laufen noch sprechen. Ich war wie betrunken und so ein Mix aus betrunken sein und ein dreijähriges Kind. Also meine Eltern sagen, du hast dich verhalten wie so eine Fünfjährige auf einmal. Und ich war damals ja noch 23.
Ja, genau.
Und das war in so einer Reihe, es hat langsam angefangen, es wurde aber dann immer mehr und dann war es wirklich so schlimm, dass ich wirklich im Krankenhaus war, nicht mehr aufstehen konnte, nicht mehr richtig reden konnte, weil das alles so ein Wirrwarr war. Und ja, ab da verlief es halt so, dass man dann im Krankenhaus natürlich alles gecheckt hat, ganz viele Untersuchungen gemacht hat und ja, irgendwann kam dann raus, dass es halt nur der Verdacht ist, dass das entweder das Rückenmark ist oder das Kleinhirn. Dass da irgendwie ne, Entzündung ist. Und bei vielen, das kennt man ja, es schlägt so eine Grippe aufs Herz, eine Herzmuskelentzündung, wenn man das verschleppt zum Beispiel oder viel Sport macht. Und bei manchen, die halt Pech haben, kann sowas halt ins Gehirn gehen. Und ja, das war echt heftig. Also, das war echt krass.
Ja, das glaube ich. Wahnsinn. Wie lange hast du dann im Krankenhaus verbracht?
Also ich glaube, das erste Mal, da war ich 2 Wochen dort und habe dann direkt erst Antibiotikum bekommen, damit man nicht irgendwie Herpes im Gehirn hat, damit man da so ein bisschen reagiert, weil das ja auch sehr, sehr, sehr schnell sehr gefährlich werden kann.
Total.
Und dann habe ich so eine Stoßtherapie bekommen. Ich glaube, das waren 2 Wochen und dann wurde ich auch direkt in die Reha geschickt. Also dann habe ich aber mich damals für eine ambulante Reha entschieden, weil ich einfach den Kontakt zu meiner Familie als meine Unterstützung, die haben mich ja wirklich teilweise gepflegt auch, ne? Und dann ist man plötzlich so ein Pflegefall und da konnte ich gar nicht auf die verzichten. Deswegen habe ich eine
Verstehe.
ambulante Reha gemacht. Und genau, konnte halt zu Hause bleiben bei meiner Familie, meine Freunde konnten mir helfen und das hat sich besser angefühlt. Und dann musste ich in der Reha nochmal ins Krankenhaus, weil wohl noch nicht alles, sage ich mal, mit Cortison. Cortison war damals mein Wundermittel, eine typische Stoßtherapie für die Entzündung. Wohl noch nicht alles vorbei ist oder alles getroffen wurde. Und musste dann wieder ins Krankenhaus und dann wieder in die Reha. Und ja, ewig langer Prozess. Also es hat sich dann schon sehr lange gezogen, sodass ich auch mein Studium unterbrechen musste. Und ja.
Wie war die Zeit so für dich? Also kannst du dich noch daran erinnern oder ist die Zeit relativ stark ausgeblendet? Also diese Wochen, man spricht ja wahrscheinlich auch schon von Monaten.
Ganze Akutphase, da sage ich immer wie so eine Vogelperspektive von oben, weiß ich noch so ein paar prägende Sachen im Krankenhaus oder wenn bestimmte Besucher da waren und wir haben irgendwas Besonderes gemacht, aber ganz viel weiß ich nicht mehr. Also das ist wirklich weg, da kann ich mich überhaupt nicht mehr dran erinnern. Auch aus der Reha weiß ich noch ganz genau. Die Leute, die da waren, die weiß man noch ganz genau, die mit einem vielleicht in irgendeiner Anwendung waren. Aber generell ist die Zeit halt sehr schnell vorbeigegangen. Aber es sind wirklich so ein paar Momente, die ich noch wirklich ganz klar weiß. Und vieles ist einfach vielleicht auch verdrängt, denke ich manchmal,
Aus Schutz
bewusst,
natürlich.
dass das aus Schutz so ein bisschen verdrängt wurde, was man da so mitmacht. Das kann ich mir auch gut vorstellen, dass das wirklich auch der Fall war. Und das denke ich auch.
Absolut, definitiv. Gab es in diesen Momenten dann auch, dass du irgendwie Angst hattest, dass du gar nicht weißt, wie es weitergeht? Also hattest du auch schon, ja, man spricht es ja nicht so gerne aus, aber gab es schon mal auch die Zeit, wo du dachtest, ich überlebe es nicht?
Ja, das gab es schon. Also vor allem am Anfang, da war es so, also zu Hause bei uns wurde zum Beispiel auch alles behindertengerecht eingerichtet, in der Dusche, Stufen. Meine Eltern haben wirklich gedacht, was machen wir jetzt, wenn sie nach Hause kommen und hier lebt? Ich habe sogar mein Studium, meine Wohnung damals in Paderborn aufgegeben, weil das nicht möglich war, weg von zu Hause, alleine leben, das war auch komplett raus. Aber ich hatte schon da den einen oder anderen Moment, wo ich echt dachte, boah, was mache ich jetzt, wenn das nicht weggeht? Ja, oder wenn das wieder schlimmer wird. Und das hat auch lange gebraucht, sich damit auseinanderzusetzen, dass das wirklich die Ursache wirklich auf diesen grippalen Effekt, den man nicht nachweisen konnte, im Nachhinein als Ursache dafür. Ne? Weil man hat natürlich auch viele neurologische Krankheiten im Kopf. Viele Ursachen, warum das kommt. Ne? Und dann habe ich mich ewig damit auseinandergesetzt, ne? Was das für eine Krankheit vielleicht doch ist und ne? Kann ich daran noch sterben und sowas. Also mittlerweile ist das dann schon gefestigt da, aber es war schon häufig so, ja.
Wie lange hat es dann gedauert, bis du dann wieder weitermachen konntest, also dass du wieder dein Studienplatz aufnehmen konntest, dass du wieder so zurück ins Leben gefunden hast?
Also ich glaube, insgesamt pausiert habe ich 2 Semester, also knapp ein Jahr, dass ich gesagt habe, das funktioniert so nicht. Ich habe dann ganz, ganz langsam wieder angefangen, aber ich weiß noch, es war der Horror. Ich glaube, es war für meine Eltern und meine Schwester auch der Horror. Der erste Tag, als ich wieder zur Uni gegangen bin und ich mir das zugetraut habe und ich war noch ganz tapselig auf den Beinen, noch total unsicher, zitterig. Ich hatte da auch totale Probleme mit Nervensachen, ne, dass ich viel gezittert habe. Sobald ich unsicher war, konnte ich gar nicht mehr stehen. Ich war total labberig. Und das hat dann echt noch einige Monate gedauert. Ich habe auch 3 Jahre oder 3,5 Jahre lang Physio- und Ergotherapie gemacht. Ja, das, also ich würde sagen, bis wirklich alles an dem Punkt ist, wo ich sagen kann, das war richtig gut, hat das bestimmt 3 Jahre gedauert. Wo man eben körperlich als auch psychisch, sage ich mal, irgendwie da so einen Punkt hat, okay, jetzt geht's wieder. Jetzt bist du so langsam wieder zurück da, wo du warst.
Wahnsinn. Magst du uns ein bisschen mitnehmen, wie es dann weiterging bei dir?
Ja, danach ging es weiter. Ich habe meinen Bachelor zu Ende gemacht, habe meinen Master in Münster dann weitergemacht. Halt Lehrerin, wie du schon schön gesagt hast am Anfang. Genau, und das lief auch alles, habe ich super genossen, wollte eigentlich schnell fertig werden, das so schnell wie geht irgendwie das Studium endlich abhaken, weil ich ja nun mal schon mal so lange pausieren musste. Und jeder weiß, so ein Lehramtsstudium dauert auch mega lange. Da ist irgendwie gefühlt so viel Zeit. Und wenn man dann noch pausieren musste, war es noch mal länger. Und da war für mich einfach nur noch das Ziel in Sicht. Und das war auch ziemlich nah. Ja, in der Zeit habe ich auch noch geheiratet, glücklicherweise. Das waren dann die schönsten Momente, die da so passiert sind, 2022. Und genau, und letztes Jahr kam dann, ja, die nächste, ich nenne es immer die nächste, so eine Hiobsbotschaft, der Hautkrebs.
Magst du ein bisschen mitnehmen in die Zeit dann vor allem auch noch, als es ja so begonnen hat? Hast du es selber bemerkt? Also war es jetzt ein Muttermal, das sich in irgendeiner Art und Weise vergrößert hat?
Genau, also ich bin generell immer zur Vorsorge gegangen. Meine Mutter hatte schon mehrfach weißen Hautkrebs und sie hat auch immer ziemlich für gesorgt, dass wir da hinterher sind und unseren Körper auch wirklich selber beobachten, aber auch halt eben zum Arzt gehen. Und das habe ich gemacht. Das Ganze wurde beobachtet. Also ich hatte eine Mutter mal hinten auf dem Schulterblatt und da sagte meine damalige Ärztin, beobachten das erstmal. Gefällt mir nicht ganz so gut. Aber da denkt man sich erstmal nichts bei. Ne? Also ich war da auch, wie alt war ich da noch? 29, ja, 29, wow, ein Jahr. Aber da denkt man sich nicht viel bei und dann denkt man so, okay, ein bisschen ungutes Gefühl, aber beobachten wir, sie weiß es ja. Ja, dann bin ich wieder hingegangen nach 3 Monaten oder ich glaube sogar 2 Monaten direkt. Und dann hieß es, nee, wir nehmen es jetzt raus. Wir machen das. Okay, dann war ich natürlich so, habe ich schon mehrfach gemacht. Ich habe mehrfach schon dafür gesorgt, dass mir Muttermale entfernt wurden und war da auch sofort d'accord mit, habe gesagt, komm, das machen wir. Und ja, das wurde rausgeschnitten und ich bin dann zum Fäden ziehen 10 Tage später. Und ich habe noch mit einer Freundin geschrieben und sagte noch so, ey, alles gut, ne, ich bin jetzt gerade beim Fäden ziehen, gleich geht's wieder nach Hause, meine Masterarbeit wartet. Ja, und dann wurde ich nochmal aufgerufen, dass ich zur Ärztin ins Zimmer komme und da wusste ich schon, das ist nicht gut. Also, dass ich jetzt hier nochmal mit muss, das war dieser Moment, okay, irgendwas ist hier nicht in Ordnung und das hat man sofort gemerkt und ich war wirklich so in einem ganz random Sommertag, schreibe noch mit Freunden und Familie und sitze da und dann sagt sie mir auf einmal, ja, es tut mir leid, aber das ist leider Hautkrebs, schwarzer Hautkrebs. Und dann war ich erstmal so, ach du Scheiße, das gibt's nicht. Ne, natürlich voll baff, man kennt das, oder, ne?
Ja.
Da, also das war jetzt das Letzte, womit ich quasi gerechnet habe in der Phase in meinem Leben.
Ja, verstehe ich total.
Also, dass sowas dann wirklich kommt, das war Unvorstellbar, echt. Total schwierig auch.
Ja, das glaube ich. Wie war das nicht nur für dich, sondern vor allem für deine Eltern, als du davon erzählen musstest, weil sie hatten ja schon mal sehr große Sorge, sehr große Angst um dich. Ich weiß nicht, ob du damals auch schon deinen Mann kanntest, also vielleicht auch, dass du gerne mal ja mit die Zuhörer da rein mitnimmst.
Also meinen Mann kenne ich tatsächlich schon sehr, sehr lange. Wir waren immer schon sehr gut befreundet, beste Freunde. Und
ach, schön.
Der hat das tatsächlich auch alles in meinem Leben volles Programm mitgenommen. Für ihn war es natürlich super schwer auch, das weiß ich auch. Also wir reden da aber auch sehr viel drüber.
Sehr gut.
Ja, wirklich. Also wir reden da unglaublich viel drüber. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, der ganz wichtig ist.
Absolut, aber ja.
Ja, meine Eltern war es natürlich auch voll schwer, ne? Meine ganze Familie, auch meine Schwester. Also dann auf einmal diesen Moment zu haben. Ich weiß nur noch, ich habe sie angerufen aus dem Auto. Bin die Treppe runtergelaufen aus dieser Hautarztpraxis, bin ins Auto gegangen. Ich habe einen totalen Krampf bekommen. Habe, ich glaube, meine beste Freundin angerufen. Die hatte ich zuerst am Telefon. Die war noch irgendwie am Dösen. Das war ganz früh morgens. Und die war dann auch total schockiert. Hey, was sagst du da? Ich war nur, ich habe Hautkrebs. Mhm. Und dann halt meine Eltern. Und für die war es furchtbar, ne? Die sind dann alle zu uns nach Hause gekommen. Wir haben uns dann getroffen. Die sind dann in 0, nix da gewesen. Sind die immer total auf Zack, dass die dann sofort da sind. Und dann haben wir erstmal so eine Lagebesprechung gemacht.
Ja.
Was passiert jetzt? Was musst du jetzt machen?
Hat die Ärztin denn schon dir mitgeteilt, wie es weitergeht?
Ja, also ich habe schon eine Empfehlung bekommen, in welche Klinik ich gehen sollte. Und das war auch okay. Aber ich habe mich trotzdem sehr allein gefühlt damit. Also es war sehr, sehr schnell. Ich war, glaube ich, nach 5 Minuten da raus und stand da dann plötzlich alleine und war so, ja, was mache ich jetzt?
Natürlich.
Also, keine Ahnung, ich war da total hilflos. Ich so, was mache ich jetzt? Glücklicherweise hatte meine Schwester durch eine Freundin, die auch schon mal Hautkrebs hatte, so ein bisschen auch Erfahrung und konnte da nachfragen. Und das hat enorm viel geholfen. In dem Moment, dass man da so ein bisschen Wissen hat, dass man sich da informiert, und halt so ein bisschen, was passiert mit dir jetzt, ne? Was kommt auf dich zu?
Ja, ja, klar.
Ne? Weil was dann noch alles folgt, das ist ja auch das Wichtige, aber es ist halt auch so ein richtig schwieriger Prozess, sage ich mal, ne? Worauf man sich auch so irgendwie gar nicht vorbereiten kann.
Und da kann man sich nicht drauf vorbereiten.
Und dann versucht man es trotzdem.
Okay. Wie ging es dann weiter? Also mit welchen Therapien wurden da begonnen?
Also erstmal musste ich mich dann vorstellen in der Klinik und dann wurde besprochen, wie es aussieht, was man machen könnte. Ganz klar war erstmal, dass man den Nachschnitt macht, also von der Narbe im Umkreis von der Narbe, so einen 2 Zentimeter Sicherheitsabstand wegschneidet und dass man die Wächterlymphknoten wegnimmt. Dann schaut, das wären die ersten Anlaufstellen, sage ich mal, wenn der Krebs gestreut hat. Wurde dann auch zeitnah gemacht. Das war aber eine ganz schlimme Zeit, weil ich war voll in meiner Masterarbeit. Kurz vorm Referendariat. Und
das auch noch.
Also das war wirklich eine Zeit. Das kam ja alles zusammen irgendwie, ne? Also dieses Zukunft, dann eigentlich gerade dein Master abschließen. Ja, dann habe ich mich in der Klinik vorgestellt und habe dann den finalen Termin bekommen, wann auch die OP möglich ist. Und das waren dann, glaube ich, knapp 3 Wochen oder 2,5 Wochen hin. Und in der Zeit haben wir parallel zu Hause gesessen, einen Plan gemacht, wie mache ich das jetzt? Ich habe mich jeden Tag dahingesetzt, diese Masterarbeit zu Ende geschrieben, bevor die OP kommt, damit ich an dem Tag fertig bin und sagen kann, ich habe damit keinen Stress mehr, die eine Baustelle ist quasi weg. Und dann bin ich operiert worden, war dann 3 Tage da im Krankenhaus und ja, dann durfte ich wieder nach Hause und dann geht ja wieder die Warterei los, ne? Also wieder warten, Ergebnisse, warten und ja, also rückblickend war das auch, finde ich, ist das Schlimmste daran, diese ganze Warterei, ja. Ja, und es ging dann so weiter, ne? Dann musste ich warten und ich hatte damals auch eine nette Freundin kennengelernt, in der Zeit mit dem gleichen Schicksal, also auch Hautkrebs. Und wir wurden am selben Tag operiert. Und wir haben dann beide auch auf die Ergebnisse gewartet und sie hatte sie dann schon.
Ach so.
Und ich war dann schon so, ach, ich kenne mich. Alle sagen immer diesen Grundspruch, bei dir wird nichts sein, da wird nichts passieren. Bei dir ist nichts. Und ich höre immer auf mein Bauchgefühl und ich wusste, mein Bauchgefühl, da ist was. Meine Ergebnisse sind noch nicht da. Wir sind am selben Tag operiert worden. Das ist
meist immer so,
Genau. Und dann sagen dir alle, oh, das kann ein doofer Zufall sein. Das kann es auch, ne?
Natürlich,
aber, ne, ich wusste aber im Bauchgefühl, das passt nicht. Also, ne, wir sind dann auch ein Wochenende weggefahren in dieser Wartezeit, um irgendwie uns abzulenken, mein Mann und ich. Aber an dem, also, die Zeit da war natürlich die ganze Zeit nur, also, warten, sich versuchen, irgendwie abzulenken. Und wir haben uns Szenarien ausgemalt, ne? Szenario A, wenn nichts ist, wie geht's weiter? Szenario B, was machen wir, wenn es doch so ist?
Mhm.
Und dann in der Woche, nachdem wir weg waren, das waren dann 2 Wochen nach der OP, bin ich abends zu einer Freundin gefahren, wollten wir was essen gehen mit 2 meiner besten Freundinnen und dann im Auto auf dem Weg zu der Freundin sehe ich auf einmal abends 18 Uhr eine unbekannte Nummer ruft mich an. Oh. Hey, dieser Moment, ne? Wenn ich das jetzt erzähle, da dreht sich wirklich mein Magen um.
Weil
ich so denke, da kam dieser Anruf und ja, ne, Ärztin hier wegen der Ergebnisse und so weiter. Und dann hieß es erst, ja, in dem Lymphknoten am Hals, da ist alles okay. Und in dem Lymphknoten, es waren insgesamt 3, meine ich, ja, 3. Und in dem ist auch alles okay. Aber,
ja,
und ich hörte
aber
nur
schon
dieses Aber. Ja, und dann höre ich nur dieses Aber. Und ich dachte so, dass ich wusste es. Ne? Also ich wusste es, im Gefühl wusste ich, nee, das habe ich gewusst, dass da jetzt sowas kommt. Ja, und dann wurde halt gesagt, dass da eine Mikrometastase ist, also ne, noch ganz klein, glücklicherweise klein, jetzt im Endeffekt, wenn man sich halt viel damit beschäftigt, aber trotzdem war halt was da, ne?
Ja, natürlich.
Und dann war es so, boah, super. Der nächste Punkt, und ich sage immer, der nächste Schlag einmal so ins Gesicht, und man denkt so, das gibt's jetzt nicht. Also ich habe auch ganz oft gefragt, so kann jemand die Kameras rausholen? Mhm. Als ob ich jetzt hier irgendwie gerade, ne, versteckte Kamera, in welchem Film bin ich hier?
Na klar.
Ja, und dann ging wieder eine Zeit los. Wieder ungewiss, wieder warten, wieder schauen. Arzttermine, Onkologen kontaktieren, verschiedene Onkologen kontaktieren. Und dann war es so, medizinisch, durch die Vorerkrankung, die ich mal hatte, habe ich mich immer viel damit beschäftigt, was passiert, was sind Folgen, was sind Risiken. Das habe ich da genauso gemacht, ne? Und das hat mir auch wirklich enorm geholfen. Man sagt ja auch immer, nicht zu viel googeln.
Genau.
Ich habe, glaube ich, gefühlt nebenbei noch ein nächstes Studium gemacht oder durchgeführt.
Medizinstudium noch mal hinterherging.
Bezüglich irgendwie Methoden und Perspektiven und Hautkrebs und sonst was. Und wusste dann halt auch schon total Bescheid und habe dann nochmal mit voll vielen Ärzten gesprochen und ich habe echt ganz, ganz, ganz viele gefragt, was ich mache und hier und da. Und ja, in meinem Fall ist es so, ich hätte die Therapie nicht machen müssen.
Mhm.
Also man hat die Wahl, die Adjuvant, also vorbeugend zu machen,
mhm,
oder nicht, weil die hat halt eben so eine Immuntherapie ist das und die hat ja auch sehr, sehr, sehr viele Nebenwirkungen. Also es kann auch wirklich total in die Hose gehen und deswegen sagen auch viele, dass das Nutzen ist nicht so groß, dass wenn da halt so viele Risiken kommen, ne, dann ist das halt eine viel zu große Gefahr, dass da noch irgendwie zusätzlich was kommt.
Richtig.
Ja, damit haben wir uns, ne, halt auch wieder voll auseinandergesetzt. Aber da muss ich ehrlich sagen, bis heute, ich habe da wieder meinem Bauchgefühl gefolgt.
Mhm.
Wieder Bauchgefühlentscheidung. Ich habe gesagt, ich mache das, ich werde das machen, weil, also keine Ahnung, wie es mir dann geht, wenn ich jetzt in ein paar Jahren zurückdenke und das irgendwie bereue. Warum? Wie hast du dich da entschieden? Und für mich war diese Entscheidung einfach klar, auch nach Gesprächen mit ein paar Ärzten und hier. Und dann habe ich die Immuntherapie gemacht. Und glücklicherweise mehr oder weniger gut überstanden.
Mhm.
Und dass da halt nichts Schwerwiegendes passiert ist. Da waren natürlich Nebenwirkungen und auch Kleinigkeiten und hier, aber es ist durch, abgehakt. Ich glaube jetzt seit 3 Wochen ja, vor drei Wochen oder vier Wochen bin ich jetzt durch. Das war aber auch wieder parallel so eine Entscheidung mit Referendariat, ne? Also das stand ja auch wieder kurz vor der Tür, hat quasi schon gewunken, ne? Es geht los und da musste ich mich damals entscheiden, ziehe ich das jetzt durch, mache ich das jetzt gleichzeitig, verschiebe ich meinen Platz und fange später an. Du kennst das ja schon mit Krankheit und Studium und hier, traust du dir das zu und was kommt da auf dich zu und schaffst du das? Solche Fragen, ne? Und ja, ja, ich habe es aber dann gemacht und bereue es auch nicht.
also ich bin nebenbei dein Referendariat gemacht, dann auch. Wow.
Genau. Also ich habe quasi gleichzeitig angefangen. Ich bin im Oktober angefangen mit der Therapie und im November mit dem Ref. Und ich habe mir halt von vornherein auch ganz klar oder musste mir klar machen, wenn du die Zeit brauchst, wenn es dir nicht gut geht, du musst das kommunizieren.
Sehr gut, ja.
Also das ist ein Sonderfall und du hast das Recht, das auch einfach zu sagen.
Natürlich, das einzufordern.
Ja, genau. Und das auch irgendwie einzufordern, wenn das hier einfach funktionieren soll.
Genau. Ja. Wie war das für dich, als du dann auch das so offen ausgesprochen hast, also dann auch mit der, ja wahrscheinlich mit der Schule gesprochen hast, wo es dann hätte losgehen sollen mit dem Direkt, mit den Lehrern, mit den Kollegen dann eben auch?
Also zu Beginn super schwierig, weil das war ja so frisch, ne? Ich bin im Oktober angefangen mit der Therapie und dann stehst du da im November, ganz viele neue Leute. Ja. Und das war sehr, sehr schwer. Ich habe es aber dann bewusst so ein paar Vereinzelten gesagt, die das auch wissen sollten. Und hatte dann einfach auch wirklich das Glück, dass ich sofort in meinem Umkreis Kolleginnen hatte, die da total drauf eingegangen sind. Super verständnisvoll. Ja. Ne? Und da habe ich wirklich einen Jackpot gehabt. Hm. Und ja, und mittlerweile merke ich auch einfach, das war da noch so kriselig, ne? Weil das so frisch war und das so schwer war. Und aber ich habe einfach gemerkt, dass desto mehr ich darüber spreche und ich das auch einfach ganz offen kommuniziere, warum sollte ich es nicht kommunizieren? Ne?
Richtig, ist ja auch so. Ja, ja.
Weil es begleitet mich jetzt eben, es ist jetzt da, man hat sich verändert auch irgendwie, man hat jetzt eine Schwerbehinderung auf dem Weg, den man vorher eigentlich ganz anders gehen wollte. Und da muss man es auch irgendwie machen, also finde ich. Ne? Und dann hast du ja auch Rechte dafür.
Ja,
für einzustehen.
Absolut. Ja, richtig. Ist so. Ja. Ich finde es wahnsinnig, also wie du da auch durchgegangen bist, durch diese Zeit, dass du dir wirklich auch gesagt hast, komm, ich ziehe das jetzt durch, also mit dem Referendariat und aber auch, dass du zeitgleich die Immuntherapie gemacht hast. Du hast gesagt, es gab einige Nebenwirkungen natürlich auch. Ich glaube, das ist für die Zuhörer auch immer sehr interessant. Dadurch, dass du dich natürlich enorm viel weitergebildet hast, wusstest du wahrscheinlich auch sehr, was auf dich zukommt. Aber hast du dann auch da oder manchmal ist es ja so, desto mehr man liest, desto mehr fordert das auch ja ein, dass man dann auch jede Nebenwirkung bekommt, die dann eben auf diesen ganzen Basierten dann auch stehen. War das bei dir auch so?
Also ja, ich habe auf jeden Fall viel gelesen und wusste auch, was alles kommen kann. Mhm. Und das war auch immer schon so ein Zwiespalt, okay, du weißt es jetzt, was auf dich zukommt, hängt das damit zusammen oder nicht? Aber ich habe mich immer von vornherein, habe ich mir vorgenommen, einfach weitermachen. Mhm. Einfach weitermachen. Ich habe mich zwar am Anfang wirklich total in Watte gepackt, ne? Also ich habe mir viel Zeit zum Ausruhen, viel Zeit zum Schlafen. Ich habe da total drauf geachtet, einfach damit ich so eine, ich sag mal, Grundgesundheit hatte, die mich oder mich vielleicht ein bisschen schützen könnte.
Na klar.
Aber dann ging's los. Also klar, an so Infusionstagen, da hatte ich dann vor allem die ersten Male immer so Grippesymptome, also sehr müde, sehr schlapp und ich hatte dann meistens immer so 10 bis 15 Stunden danach, das war dann meistens nachts, tierische Kopfschmerzen und solche Sachen. Ich habe tatsächlich, musste ich auch erstmal in diesen Rhythmus reinkommen, alle 3 Wochen Infusion, die habe ich immer montags gemacht.
Ja.
Und ich habe das einmal am Anfang ausprobiert vor der Schule. dass ich das vor der Schule mache. Und das war, also das war wirklich Horror, weil ich saß da in diesem Klassenraum. Ich bin im Stehen fast eingeschlafen.
Oh.
So kenne ich mich gar nicht. Eigentlich bin ich ein totaler Arsch. Und auf einmal war ich wirklich so auch im Stehen. Ich konnte nicht mehr. Ich bin da fast weggenickt. Also ich konnte meinen Kopf auch nicht mehr halten. Das war, ja, und da habe ich gemerkt, boah, das geht so nicht, ne? Da musst du dir irgendwie was anderes überlegen. Und dann habe ich das immer montags gemacht, nach der Schule. Wegen der Nebenwirkung halt, ne? Damit ich danach einfach Pause habe. Der Tag ist dann quasi im Kalender gestrichen. Das ist einfach nur Ausruhen. Ja, und dann fing es in der ersten Zeit an, hatte ich Schild mit der Schilddrüse. Also meine Schilddrüse hat es tatsächlich erwischt. Das ist sehr häufig so in der Therapie. Dass die zwischen Über- und Unterfunktion gesprungen ist. Also ich hatte dann zum Beispiel einen total hohen Puls, Herzrasen, so Herzklappern. Also das war eine Hitze. Ich war total unter Strom. Ich habe mich mit meinem Mann gezankt. So kenne ich mich gar nicht. Und habe mich auch manchmal gefragt, was ist das denn jetzt? Ne? Und bis dann irgendwann auch mein Onkologe zu mir sagte, ja, das liegt leider wirklich auch an dieser Schilddrüse, ne? Also das kann die Schilddrüse mit dir machen. Und dann wurde mir aber schon glücklicherweise prophezeit, also dass das dann wieder in eine Unterfunktion springt, wie es einem dann geht. Und dann wurde immer so schnell reagiert vom Ärzteteam, sage ich mal, dass das relativ schnell in den Griff gekommen ist. Also ich nehme jetzt Medikamente dafür, für die Schilddrüse, weil die es halt braucht und nicht mehr alleine funktioniert. Das war so mit das Wildeste, sage ich mal. Einmal dieses Durchhängen, dass die Schilddrüse das halt nicht gepackt hat und diese Begleitsymptome dazu. Aber desto mehr Infusion ich gemacht habe, tatsächlich wurde es besser.
Ich wollte gerade fragen, ist es dann besser geworden? Okay, gut.
Bei mir war es glücklicherweise so, desto mehr ich hatte, vielleicht stellt man sich irgendwie drauf ein oder ich weiß es nicht. Ich habe nebenbei auch...
Ja, der Körper stellt sich ja um.
Genau. Und ich habe nebenbei auch mit meinem Mann zusammen mit Ausdauersport angefangen, als Ausgleich, auch ne, körperlich als auch für den Kopf.
Na klar.
Und ich glaube, das war tatsächlich auch ein Faktor. Also das hat mir so enorm gut getan. Diese frische Luft, Sport, das ist so, also Wahnsinn, das war echt heftig, ja.
Ja, das sagt man ja auch immer wieder, ne? Also es ist ja auch von Studien belegt und das höre ich auch bei ganz vielen Podcast-Gästen, mit denen ich schon gesprochen habe, dass Bewegung, dass Sport so viel auch macht mit dir dann auch, ne? Und dass du dadurch natürlich auch das Immunsystem sich stärken kann dann vor allem auch. Und gerade wenn der Körper durch die Immuntherapie so geschwächt wird, dass man an den Tagen, wo es einem gut geht, dass man dann nicht vor sich hin vegetiert, dann eben auch. Klar, wenn es nicht geht, geht's nicht, aber es gehen immer so ein paar Minischritte dann vielleicht auch. Und wenn es wirklich auch eine Stunde dauert oder 3 Stunden oder 10 Stunden dauert, Hauptsache man versucht, sich wirklich dann auch zu bewegen. Na, klar gibt es auch die Tage und es auch keinster Weise irgendwie zu verurteilen, wenn es nicht geht. Das ist auch völlig normal dann eben auch. Aber wenn man sich dann wieder gut fühlt nach dann 1-2 Tagen vielleicht nach der Therapie, dass man dann auch versucht, wieder sich zu bewegen, weil dadurch ist ja auch das Immunsystem, dass sich das dadurch dann auch wieder verbessern kann.
Ja, absolut. Also das habe ich hier so enorm gemerkt und auch für den Kopf. Ne?
Genau,
also einfach, ja, sich mal richtig dann einmal abschalten, rauskommen, alles, was drumherum ist, eben mal kurz so eine kleine Auszeit zu bekommen. Ja. Ne? Sei es eine halbe Stunde, sei es eine Stunde, aber einmal auspowern. Und ich sage dann immer so einen kleinen Reset-Knopf. Einmal kurz auf Reset drücken und vielleicht so ein paar Mini-Sorgen abschütteln damit. Und das finde ich schon, das hilft enorm, ja. Hat mir auf jeden Fall enorm geholfen dabei.
Ja, sehr, sehr gut. Dadurch, dass du ja so viel auch dich vorbereitet hast, dass du so viel auch gelesen hast, also gab es auch den Austausch? Hast du da schon direkt dann auch dir überlegt, das Ganze dann auf Social Media öffentlich zu machen, dass du auch immer wieder mit anderen Betroffenen dich austauschen konntest?
Absolut. Also ich habe angefangen mit der Melanom-Infogruppe. Mhm. Das ist eine ganz große Selbsthilfegruppe. Bei Facebook bin ich da damals direkt reingegangen. Das habe ich von einer Bekannten erfahren, dass es das gibt.
Ach, schön.
Und da, das war auch Wahnsinn, weil man sich da vorgestellt hat mit seinem Fall oder mit seinem Problem und dann so enorm viele Menschen, die ja eigentlich das gleiche Schicksal teilen, kommentieren, schreiben, willkommen, alles Gute. Und das hat erstmal schon mal unglaublich gut getan und geholfen, sich da auch auszutauschen und dann schon direkt so 2, 3 Kontakte zu haben, mit denen man schreibt, weil man irgendwie den ähnlichen Befund hat oder die ähnliche Therapie bekommt. Und ab dem Zeitpunkt habe ich dann gesagt, ey, das hilft und das ist total wichtig. Und da habe ich dann angefangen, auch einfach mal bei Instagram habe ich so ein Reel gemacht und habe gesagt, ey, du teilst das jetzt. Das ist so wichtig. Warum soll man leise sein und das nicht teilen?
Absolut, sehe ich genauso. Ja.
Und es wird noch, ohne Witz, dieses ganze Thema, ne, auch egal welcher Form von Krebs es ist, das betrifft so viele Menschen oder es wird ja leider auch noch viele Menschen betreffen in der Zukunft.
Ja. Ja. Jeder zweite wird an Krebs erkranken. Das ist fett.
Genau. Und da denke ich mir immer, warum dann nicht sowas Sinnvolles irgendwie teilen, ne? Und da denkt man natürlich auch erst, machst du es jetzt wirklich? Und hier, aber ich glaube, spätestens jetzt nach dem zweiten Mal, wo ich so krank war, denke ich mir auch, hat man so eine Einstellung, ich mache das, was mir gut tut. Und wenn ich sage, ich finde das sinnvoll und ich finde das gut, dann mache ich es auch einfach. Mhm. Ne?
Ja.
Dann, ich finde es total wichtig und auch gerade der Austausch, ne? Wenn man schon so ein paar Kontakte auch gefunden hat, die einem dann auch schreiben oder wenn man irgendwie einen Befund hat oder eine Nachsorge hat und alles ist gut verlaufen, da kommt dann Zuspruch, ach, ich freue mich für dich, ich kann das total nachvollziehen, ich bin bald wieder dran, allein sowas, ne?
Ja, na klar.
Ja,
ja, das ist halt, das ist halt eine Community, die stärkt dich einfach, ne? Das darf man dann auch nicht vergessen und du kannst dann halt auch immer alles mit ihnen teilen, weil sie halt genau wissen, wie du dich fühlst. Und ich sage es auch immer wieder, das wissen nur diejenigen, die da durchgegangen sind. Die anderen, du kannst dich mit deinen besten Freundinnen unterhalten, auch mit deinem Partner und alles, aber ihr könnt es irgendwie nicht komplett nachvollziehen, ne? Und das ist auch so wichtig, so wie du es ja auch sagst, dieser Austausch. Und ich finde auch, das höre ich auch immer wieder, dass für Angehörige auch so wenig getan wird, ne? Also ich war jetzt gerade beispielsweise auf einer ganz tollen Veranstaltung und da sagte auch jemand, eine ganz tolle Frau, Nicole, die sagte dann auch, fragt nicht immer nur, wie es den Betroffenen geht, fragt auch mal, wie es den Angehörigen geht. Und das ist so enorm wichtig, weil es ist ja nicht nur, dass wir selber dann diese Diagnose in uns tragen, sondern es ist ja auch das ganze Umfeld, was das auch betrifft. Gerade bei dir, deine Familie, deine Mama, die dann eben auch schon selber weißen Hautkrebs hatte, durch das du eine Gehirnentzündung hattest, dein Mann, ne? Also dass man dieses ganze Package dann auch hat und ich finde, dass man sollte dann eben auch noch viel mehr tun für das ganze drumherum dann eben, für seine Liebsten dann auch. Ne?
100%, das finde ich auch und deswegen sagte ich ja auch, wir reden da enorm viel drüber, weil es kommt schon manchmal auch so Momente oder wo auch mein Mann so gesagt hat, ey, für mich, ne, wenn wir jetzt so darüber sprechen oder wir reden gerade darüber, wie es dir geht, dann sagt mein Mann auch so, Leonie, ich war dabei. Ich war auch dabei. Also, ne, ich bin nicht du und ich habe die Diagnose nicht bekommen, aber ich war auch dabei. Und für mich ist das bis zum heutigen Tag auch nicht Geschichte und irgendwas, was ich abhaken kann, weil es ist jetzt Teil des Lebens, so dass man sich damit auseinandersetzen muss. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass da auch mit umgegangen wird, ne? Dass auch für alle drumherum irgendwie so, dass man sich aber auch viel damit beschäftigt, weil löschen kann man es jetzt nicht mehr. Es ist jetzt da gewesen und da muss man halt wirklich dann auch, finde ich, absolut, hast du recht, sehr drauf achten, ne? Auf seine Liebsten.
Definitiv. Wie ist es jetzt dadurch, du hast jetzt ja gerade vor ein paar Wochen die Immuntherapie abgeschlossen. du mal uns mitnehmen von den Ergebnissen? Also hat sich da was getan? Wurde es ja wahrscheinlich sehr, sehr streng auch kontrolliert?
Also da die Therapie ja vorbeugend war, werde ich ja immer alle 3 Monate quasi einmal auf den Kopf gestellt, alle 6 Monate MRT und CT. Das habe ich jetzt tatsächlich in 3 Wochen ist es wieder soweit. Also eigentlich hätte ich noch 2 Infusionen bekommen bis Oktober, damit das ganze Jahr auch rum ist. Aber es hat sich mein Leberwert irgendwie drastisch verändert, sodass halt wirklich das Risiko immer da ist. Nebenwirkungen. Ja, und das ist ja auch bekannt, auch dass was Schlimmeres mit der Leber oder sowas vorkommen kann. Und da haben mein Onkologenteam dann gesagt, nee, also ne, bei aller Liebe, da wären jetzt noch 2 gekommen, aber du hast das bis hier so gut vertragen. Wir können da hinterstehen und sagen, das ist jetzt Cut.
Ja.
Und da war aber auch wieder so ein typischer Moment im Alltag, wo du denkst, du hast die ganze Zeit mit dem letzten Termin geplant. Und dann hat der sich. Ja, genau. Und dann hat er sich nach hinten verschoben, dieser Termin. Da war ich erst total gekränkt. Ich so, oh, das gibt's nicht. Es kommen doch noch 3, nicht 2. Und dann kam der Anruf, ja, es ist jetzt quasi durch. Aus Sicherheitsgründen. Und dann bist du wieder so, okay, das war's jetzt. Also in meinem Kopf wäre ich eigentlich nochmal in diesen Raum gefahren und nochmal in dieses Behandlungszimmer mit den anderen Patienten, die da Chemo oder ne, whatever, welche Therapie bekommen. Und man hat das sich so ausgemalt und dann war es vorbei. Natürlich haben wir uns gefreut, ne, und dass das quasi durch ist. Wir werden da auch nochmal, übernächste Woche mache ich nochmal mit meinen engsten Freunden und Family nochmal so ein kleines Therapie-is-over-Treffen.
Sehr gut, ja.
Ja, absolut. Und ja, aber ich werde halt weiter kontrolliert und das ist auch alles stabil. Das ist noch nichts vorzufinden bisher. Und ich bin da halt total hinterher, ne? Also wenn mir auch irgendwas auffällt, ich check meinen Körper, ich untersuche jedes Muttermal, ich weiß sofort Bescheid und ich habe da wirklich Ärzte an der Hand, die dann auch wirklich sagen, du kriegst sofort jetzt einen Termin, wir wissen deine Situation und wir checken das.
Ja, sehr gut.
Und das ist.
Wie war es für dich? Du hast ja auch gesagt im Vorfeld, als wir uns schon ein bisschen ausgetauscht haben, dass du sehr, sehr viel mental gemacht hast. Magst du uns da mal ein bisschen mitnehmen?
Ja, also ich habe mental erstmal Sport. Ne? Das ist für mich eine ganz große mentale Stärke, weil ich da Zeit für mich habe. Und diese Zeit mit Musik und Abschalten, frische Luft, in den Wald gehen, laufen gehen, das ist für mich erstmal eine mentale Stütze. Also dass ich da wirklich diese Zeit für mich habe. Aber ich habe immer mit mir selber, sage ich immer, gesprochen und mir selber Ziele gesetzt und auch so einen eigenen Leitfaden gesetzt, sage ich mal, dass ich einfach weitermache. Also für mich gibt es keine Option, dich jetzt hängen zu lassen. Für mich gibt es keine Option, dass ich irgendwie kein Ziel mehr vor Augen habe oder keine Lösung mehr finde. Für mich zählt einfach weitermachen, das Leben weiterleben, aber vor allem so leben, wie ich das möchte. Natürlich so in Absprache mit meinem Mann.
Also so ein bisschen, das, der kann auch noch mitsprechen.
Genau, der kann auch noch mitsprechen. Das machen wir auch 100%ig, aber viele Dinge im Leben, die kränken mich nicht mehr und viele Dinge sind mir, so knallhart sich das auch anhört, einfach egal.
Ja, finde ich genau richtig so.
Weil man regt sich immer so viel auf, man hat immer so viel Stress, ne? Man hat immer so viele Baustellen und
ist so,
ne? Und man grummelt und man grübelt und hier. Und ich denke mir mittlerweile so, stell dir die eine Frage, ist es das wert? Lohnt sich das? Und dann weiß ich, was ich will. Und das hat mir immer schon sehr, sehr krass geholfen, weil ich jetzt nun mal wirklich das 2. Mal die Faust ins Gesicht bekommen habe, gefühlt. Und ich mir wieder denken musste, wie packst du das an? Wie schaffst du das? Und da denke ich mir einfach, mach das, was dich glücklich macht. Sei lieb zu deinen Leuten um dich herum. Such dir dein Team zusammen, die wirklich da sind für dich. Und mehr zählt auch nicht.
Ja, so. Definitiv. Ja, so. Dann kann ich ja auch direkt die Frage hinterher stellen. Hat die, also erstmal die erste Diagnose mit der Gehirnentzündung und jetzt auch die zweite Diagnose mit dem schwarzen Hautkrebs. Also hat sie dich vom Wesen her auch verändert, von den Gedanken her auch?
Ja, also absolut. Ich würde sagen, damals hat das Ganze schon so ein bisschen das aufgerufen, worauf es im Leben ankommt, dass ich mehr Fokus darauf habe, was mir wichtig ist, was ich unbedingt noch erleben möchte in meinem Leben, weil man einfach merkt, wow, es kann super schnell etwas kommen und das Leben ist vorbei.
Ja, richtig.
Dann ne, hat man sich zurückgekämpft ins Leben und die letzten Jahre weitergelebt und alles gut, aber man kommt wieder in den Trott. Und jetzt letztes Jahr dadurch, dass ich dann die Krebsdiagnose bekommen habe, war das wirklich nochmal so, boah, jetzt achte wirklich zu 100% darauf, was du willst.
Ja.
Und es gibt schlimmere Dinge im Leben. Und wenn jetzt dieser Stress hier dich so enorm stresst, dann nimm erstmal wahr, ist das überhaupt Stress oder nicht?
Genau.
Genauso wie mit dem Referendariat. Ich weiß, dass das eine ganz schlimme Zeit für viele ist. Eine ganz stressige Zeit, das ist für mich auch total stressig, keine Frage. Aber ich drehe dann den Spieß um und denke mir immer, du kannst das machen. Du hast die Chance dazu, das machen zu können. Du bist in der Lage dazu, das machen zu können. Und es gibt genügend Menschen, die nicht in der Lage sind, manche Dinge noch zu machen. Und da denke ich mir immer, denk so weiter, ne? Weil auch in der Therapie, da sind so viele kranke Leute gewesen, wo ich ganz genau weiß, keine Ahnung, wie lange die das machen, ne? Wie lange die das noch schaffen. Die können wahrscheinlich voll viel nicht mehr. Und da denke ich mir immer, sei froh, du kannst das machen. Du bist in der Lage, deinen Traum zu verwirklichen.
Ja.
Und da musst du anknüpfen. Und das hat sich, glaube ich, jetzt so enorm in meinen Kopf reingebrannt. Das soll auch nicht so klingen, oh Gott, die ist jetzt total egoistisch. Die kommt nur noch auf sich. Ich bin froh, dass ich alle meine Leute um mich herum habe, ne? Und ich würde auch alles für die tun. Und die wissen das aber auch. Und ich sag denen das auch. Ich sag auch so, ey, wenn ich darauf keine Lust habe, weil mich das total stresst oder irgendwas, dann sage ich sofort. Und dann weiß auch jeder Bescheid so, ey, du hast voll recht. Du musst das nicht. Keiner zwingt dich. Du musst nichts für jemand anderen machen, sondern du sollst dieses Leben für dich leben, ne?
Ja, klar. Ja. Ganz, ganz wichtig. Ach so, so schön. Es ist jetzt ja so, dass wir jetzt hier sitzen und gibt es in irgendeiner Art und Weise einen Wunsch, den du äußern würdest, was vielleicht auch medizinisch getan werden könnte, aber vor allem auch, ja, was du jeden da draußen wünscht, der das jetzt hier hört und was man selber für einen auch dann tun kann. Du hast ja schon jetzt ganz, ganz viel gesagt auch, aber vielleicht hast du da noch mal so ein paar Tipps.
Also was ich mir erstmal wünschen würde für alle, die es hören, die vielleicht jetzt eine schwierige Phase haben oder einen schwierigen Punkt stehen, eine Diagnose erhalten haben, weitermachen. Nicht aufgeben. Das hört sich mal so banal an, ne? Nicht aufgeben, das können alle sagen, aber wirklich weitermachen, ne? Das Leben geht weiter. Schaut euch an, was habt ihr noch für Ziele? Was wollt ihr gerne erreichen? Was liebt ihr? Was wollt ihr gerne machen? Dass man einfach wirklich weitermacht. Dann würde ich mir aber auch wünschen, dass sowas wie wie Vorsorge, ne, dass die Leute oder dass man eigentlich in jede Schule gehen müsste schon und da schon anfangen sollte, dass man Krebsvorsorge im Schulsystem mit einbaut.
Definitiv, zu 1000%.
Ja, dass man bei viel jüngeren Schülern und Schülerinnen, dass man da vielleicht schon anfängt zu sagen, ne, Aufklärung, geht zum Arzt, checkt euch, Früherkennung ist super wichtig. Das wäre so ein Wunsch, den ich hätte und das ist auch ein Wunsch, jeder, der das jetzt vielleicht auch mal irgendwann hört, jetzt einen Termin zu machen. Das sage ich auch immer zu meinen Freunden und zu meiner Family, wenn wir darüber sprechen, jetzt einen Termin machen, nicht sagen, ja, mache ich morgen, mache ich eh nicht, sondern zum Arzt gehen, auch wenn man merkt, irgendwas stimmt nicht, zum Arzt gehen. Keine Scheu haben, aber wirklich einfach weitermachen und sich selber einfach so, ne, banal es klingt, im Mittelpunkt haben. Also achte auf dich, was du gerne willst auch. Und das mach auch bitte.
Sehr schön, sehr schön. Liebe Leonie, wir kommen so langsam dem Ende hinzu. Gibt es noch irgendetwas, was du mit der Welt gerne teilen möchtest, was du den Zuhörern noch sagen möchtest? Ich würde mich schon mal verabschieden von dir. Ich danke dir, dass du da warst. Ich wünsche dir für deine weitere Zukunft alles Gute, alles Liebe. Ich freue mich sehr, dass wir hier miteinander verbunden sind. Also du machst das fantastisch, also auch wie du den Weg gegangen bist und Chapeau. Alles, was du auch erreicht hast. Und ja, die letzten Worte sind deine.
Vielen, vielen lieben Dank. Ich bin sehr, sehr froh, die Möglichkeit zu haben, hier mitzusprechen und das zu machen. Und ja, auch für jeden oder jede, die das hört, hört euch sowas an, bespricht euch mit anderen Leuten, sucht euch immer den Kontakt auch zu anderen Leuten, dass ihr immer wen habt, mit dem ihr reden könnt. Und scheut euch nicht darüber zu sprechen, redet darüber, macht das Thema auch publik, wenn ihr das möchtet und euch das gut tut vor allem. Und daran sollte man festhalten. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ich hier sein durfte und alles Gute auch an dich.
Dankeschön. Ihr wundervollen Menschen da draußen, ich glaube, das war eine mutmachende Folge, wie wir sie schon lange nicht mehr gehört haben, von einer ganz wundervollen jungen Dame, die hier sitzt und was Leonie schon alles mitmachen musste durch die Gehirnentzündung, die sie schon 2018 hatte und dann aber auch nochmal 2024 der schwarze Hautkrebs. Und es war ja auch schon so, dass ihre Mama auch dreimal den weißen Hautkrebs hatte. Also auch für all diejenigen, die dieses Thema sehr beschäftigen, es ist unglaublich wichtig, dass wir wirklich auch zu dem Hautscreening gehen. Es wird ja auch von sehr, sehr vielen Krankenkassen vor allem auch übernommen. Also sprecht da mit euren Krankenkassen, sprecht mit euren Ärzten. Auch wenn der Termin ein halbes Jahr dauert, ich weiß, die Hautärzte haben überhaupt keine Kapazitäten, Zeit, aber dann ist dieser Termin schon mal gesetzt. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr wirklich auch auf euch achtet und auch für jeden da draußen, der jetzt in irgendeiner Art und Weise gerade mitten in der Therapie steckt. Also Leonie konnte uns jetzt so viel mitgeben, wie man sich auch vorbereiten kann, aber bitte nicht verrückt machen, sondern wirklich nur sehr, sehr gut vorbereiten kann, wie wichtig es ist, mit anderen Ärzten zu sprechen, mit Betroffenen zu sprechen, wie wichtig auch vor allem Selbsthilfegruppen sind. Und nein, die gibt es nicht unter anderem auf Instagram, da muss man doch schon bei Facebook mal vorbeischauen. Und auch hier gibt es so viele Betroffene, die dir helfen können. Und so wie wir es ja auch schon im Interview gesagt haben, nur diejenigen, die wissen genau, wie du dich fühlst, da musst du dich überhaupt nicht erklären. Und das ist eben auch nochmal ganz wichtig. Und es ist auch nochmal so ein Schutz, weil es ganz viele ja auch gibt, gar nicht mit vielen verschiedenen Dingen, wie zum Beispiel auch die Todesangst, mit ihren Liebsten sprechen möchten, um sie nicht noch weiterhin zu verunsichern und weiterhin auch ihnen Ängste auszulösen. Ich wünsche mir von der Gesellschaft, von der Politik vor allem, dass wir noch viel mehr tun können, gerade für die Angehörigen und vor allem aber auch, und ich glaube, das ist Leonies Herzensangelegenheit, auch, dass wir an die Schulen gehen und über dieses Thema Krebs auch sprechen. Es gibt so viele Dinge, die dort besprochen werden, dadurch, dass meine Kinder selber ja noch gerade zur Schule gehen. Es ist so, dass wir das Thema Drogen haben, wir haben Alkohol, wir haben das Thema Verhütung, aber das Thema Krebs, was das Wichtigste ist, dass jeder zweite Mensch, den hier an Krebs erkranken wird, dann sollten wir aber auch definitiv mehr für die Prävention vor allem auch hier machen und vor allem auch mehr dafür sorgen, dass die Kinder nicht diese Ängste in sich tragen, weil wahrscheinlich auch jedes Kind, was da draußen zur Schule geht, eben auch mit diesem Thema in irgendeiner Art und Weise konfrontiert wird oder auch irgendwann auch vielleicht selber in der Familie diese Diagnose erhält. Deswegen wäre das mein Wunsch. Vielleicht hört dir irgendjemand zu. Also melde dich doch sehr, sehr gerne, wenn du das hier hörst. Ich bin sehr gerne dabei, um zu unterstützen und an die Schulen zu gehen. Das ist eine absolute Herzensangelegenheit. In diesem Sinne wünsche ich dir eine fantastische Woche. Schön, dass du da warst. Ich freue mich sehr auf nächste Woche auf einen super interessanten Gast. Mein Podcast-Buch ist voll. Ich bin bis Ende des Jahres ausgebucht. Ich freue mich aber sehr auf alle Gespräche, die hier noch kommen. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Wie immer, bleib gesund, hör immer rein, abonnier den Podcast und wenn er dir gefällt, dann ja, lass auf jeden Fall ein Like da. Und das Ganze mache ich ehrenamtlich und wenn du mich unterstützen möchtest, freue ich mich von Herzen. Wir verlinken hier alles in den Shownotes und ich danke dir und wünsche dir einen fantastischen Tag.